Guten Morgen. Oh, das kam ja heute ein bisschen kräftiger gleich. Sehr gut, sehr gut. Ja, die Sonne ist auch ein bisschen rausgekommen. Sehr schön. Guten Morgen auch an alle, die von zu Hause aus zugucken, zuhören, wie auch immer. Als ich diese Predigt vorbereitet habe, habe ich ganz am Anfang erstmal ein kleines Problem gehabt. Und zwar, wie betitle ich diese Predigt? Und dann hatte ich dann angeschickt, okay, der engagierte Nachfolger. Aber es könnte auch heißen, der überzeugte Nachfolger oder der Nachfolger, der sich verpflichtet. Aber dann habe ich auch überlegt, warum sind Titel für uns eigentlich so wichtig? Ich kann mir nicht vorstellen, dass als Jesus gepredigt hat, er zuerst gesagt hat, das ist der Titel meiner Predigt. Und auch Paulus nicht. Also stimmt, wir sind gewohnt, in der Bibel zu gucken und dann ist dann immer jeder Abschnitt so ein bisschen betitelt. Aber das haben wir irgendwie gemacht. Und je nach Übersetzung steht auch meistens immer ein anderer Titel da. Ich habe mal bei dem einen Bibelgesprächskreis, wo wir Epheser durchgenommen haben, habe ich gesagt, lest mal das Buch komplett als Ganzes. In eins durch. Und dann bei dem nächsten Mal kamen da richtige viele Aha-Effekte. Weil man liest es dann ganz anders. Man konzentriert sich nicht auf diesen Titel. Deswegen, Hans-Jürgen, du darfst dir dann nachher den Titel aussuchen, der dir am meisten gefällt, fürs Hochladen. Weil wichtig ist das, was uns Gott eigentlich in seinem Text, aus seinem Text sagen will. Und zum Einstieg möchte ich erstmal eine kleine Geschichte vorlesen. Ein junger Mann betrat mit festem Schritt das Juweliergeschäft und bat darum, dass man ihm den besten Verlobungsring zeigen sollte, den sie hatten. Der Juwelier zeigte ihn einem. Der schöne, einsame Stein leuchtete wie eine kleine, strahlende Sonne. Der junge Mann schaute auf den Ring und billigte mit einem Lächeln ein. Dann fragte er nach dem Preis und wollte ihn bezahlen. »Wirst du bald heiraten?«, fragte der Juwelier. »Nein«, antwortete der junge Mann, »ich habe nicht mal eine Freundin.« Der Juwelier war verblüfft und noch bevor er nachfragen konnte, erzählte der junge Mann weiter. »Der Ring ist für meine Mutter. Als ich geboren werden sollte, war sie allein. Und jemand hat ihr geraten, mich abzutreiben, damit sie Probleme vermeidet. Aber sie weigerte sich und gab mir das Geschenk des Lebens. Und ja, sie hat viele Probleme gehabt, sehr viele. Sie war Vater und Mutter für mich. Sie war Freundin und Schwester und sie war meine Lehrerin. Sie hat sich mir gegenüber verpflichtet und mich zu dem gemacht, was ich bin. Und mit diesem Ring möchte ich ihr für immer meine Verbundenheit zeigen.« Eine kleine Geschichte, die uns zeigt, wie wertvoll es ist, wenn man jemandem gegenüber verbunden ist, sich jemandem gegenüber verpflichtet. Und wenn wir in unsere eigene Lebensgeschichte hineinschauen, erkennen wir, dass eigentlich jeder von uns für irgendjemanden oder für irgendetwas Verantwortliches sich verpflichten muss. Für meinen Partner, für meine Kinder, für die Familie, für mein Studium oder für meine Arbeit, für unser Geschäft, für unsere Freunde und wir könnten die Liste noch viel weiter führen. Obwohl ich mich auch frage, wie ist es denn heutzutage mit dieser Verpflichtung? Man geht eigentlich in die Ehe schon rein mit dem Gedanken, wenn es nicht klappt, dann lassen wir uns eben wieder scheiden. Oder man heiratet erst gar nicht, damit man nicht so eine große Verpflichtung hat und man sich schneller trennen kann. Auf der Arbeit ist es genau das Gleiche. Man unterschreibt zwar einen Vertrag, aber wir wissen, heutzutage kann der Chef auf einmal dann doch ganz schnell die Kündigung aussprechen. Oder man selber hört, oh, da kann ich mehr verdienen und weniger arbeiten, also kündige ich. Und wie ist es mit der Gemeinde? Ja, ich möchte Mitglied werden, aber erwarte jetzt nicht, dass ich jeden Sonntag beim Gottesdienst bin oder dass ich mich in den Gruppenarbeiten engagiere. Also ich möchte schon meine Freiheiten haben und unsere Verpflichtung Gott gegenüber. Wie sieht es damit aus? Und genau über diese zwei Aspekte, über Gemeinde und Gott, möchte ich gerne mit euch heute ins Nachdenken kommen. Und dazu möchte ich drei Verse lesen aus der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte, Kapitel 17, die Verse 10 bis 12 und ich lese aus der Guten Nachricht. Ich wiederhole nochmal, Apostelgeschichte 17, 10 bis 12. Noch in der Nacht brachten die Brüder Paulus und Silas auf dem Weg nach Beröa. Auch dort gingen die beiden bei der ersten Gelegenheit in die Synagoge. Entschuldigung. Die Juden in Beröa waren aufgeschlossener als die in Thessalonich. Sie nahmen die Botschaft mit großer Bereitwilligkeit auf und studierten täglich die Heiligen Schriften, um zu sehen, ob das, was Paulus sagte, auch zutraf. Viele von ihnen kamen zum Glauben. Auch viele einflussreiche Griechen, Frauen wie Männer. Herr, danke dir für dein Wort. Danke dir, Herr, dass du ja ein lebendiges Wort hast, dass du immer wieder neu zu uns sprechen willst und es auch tust. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns jetzt den Verstand, die Ohren und das Herz öffnest, um dein Wort zu empfangen. Amen. Ich möchte einige Dinge hervorheben aus diesem Text und ich werde der Reihe nachgehen. Bei der ersten Gelegenheit besuchen sie die Synagoge. Paulus kommt in eine neue Stadt. Er weiß nicht, was ihn erwartet, aber was macht er, sobald er die Gelegenheit dazu hat? Er besucht die Synagoge. Paulus wusste, er hatte einen Auftrag von Gott bekommen, nämlich zu predigen. Und er zögert nicht, sondern befolgt es. Für Paulus gibt es nichts Besseres, als dort zu sein, wo das Wort Gottes gepredigt wird. Er hat ständig nach Orten gesucht, wo er das Wort weitergeben konnte. Er hat ständig nach Orten gesucht, wo er das Evangelium verbreiten konnte. Und wenn wir uns das Leben des Paulus genau anschauen, dann sehen wir eben sehr viel von ihm in Jesus, also in Jesus von in ihm drinne. Weil auch Jesus immer wieder die Synagogen aufgesucht hat und immer dort beschäftigt war mit dem Wort Gottes. Paulus war also ein engagierter Nachfolger, der verstanden hatte, was Nachfolge wirklich bedeutet. Wenn wir den Text davor lesen, das könnt ihr dann gerne zu Hause machen, wissen wir, dass Paulus und Silas mehr oder weniger fliehen mussten, weil sie dort ja ein bisschen unter Druck standen. Und nun kommen sie in eine andere Stadt und das Wenigste, was Paulus und Silas kümmert, ist, ob sie hier wieder das Gleiche erleben werden. Ob sie hier wieder in Verruf kommen. Für Paulus war einfach nur wichtig, das Wort Gottes weiterzugeben, das Evangelium zu verbreiten. Wie sieht es bei mir aus? Handle ich immer wirklich nach seinem Plan, egal was um mich herum ist? Oder gebe ich doch schneller auf, wenn ich sehe, dass man mir nicht wohlgesonnen ist? Wie oft passiert es mir, dass ich negative Kritik bekomme, dass mein Dienst nicht wertgeschätzt wird und ich dann denke, okay, dann lasse ich sein, soll doch jemand anders machen. Warum muss ich mich immer abplagen? Was wäre passiert, wenn Jesus so gedacht hätte? Was wäre passiert, wenn Paulus so gedacht hätte? Okay, wenn ich nur ständig kritisiert werde, dann höre ich auf mit den Gemeindengründungen, dann höre ich auf mit dem Evangelium und wir hätten seine ganzen wertvollen Briefe heute eben nicht mehr. Wir haben uns am Freitagabend getroffen, um so ein bisschen das Forum nachzubesprechen, aufzuarbeiten, zu überlegen, wie es weitergehen wird, kann. Ihr werdet dazu noch was hören und lesen. Da kommt noch Information. Aber in diesen Gesprächen hat jemand erzählt, dass es natürlich schön ist, wenn man Dankbarkeit und Wertschätzung kriegt für seinen Dienst. Aber diese Person hat gelernt, ihre Wertschätzung einfach von Gott her zu bekommen. Und das hat auch Paulus so erlebt und gelebt. Für ihn war es nicht wichtig, ob die Menschen ihn anerkennen, ob die Menschen ihn verstehen, ob die Menschen ihn für den großen Paulus gehalten haben. Für ihn war wichtig, den kennenlernen zu lassen, der hinter dem Evangelium steht. Und so verpflichtet sich ein engagierter Nachfolger eben, der nicht in den Vordergrund stehen will, sondern den in den Vordergrund stellt, um den es wirklich geht. Bei den Menschen diese Neugier zu erwecken. Und diese Neugier lesen wir in Vers 11 und ich lese sie nochmal vor. Die Juden in Beröa waren aufgeschlossener als die in Thessalonich. Sie nahmen die Botschaft mit großer Bereitwilligkeit auf und studierten täglich die Heiligen Schriften, um zu sehen, ob das, was Paulus sagte, auch zutraf. Und hier begeistern mich zwei Dinge. Sie nahmen die Botschaft bereitwillig auf. Da kommt ein Mann, den sie wahrscheinlich noch nicht mal kannten. Wahrscheinlich haben sie noch nie von ihm was gehört. Und wenn, dann denke ich eher Negatives, weil er ja geflohen ist und dann kamen vielleicht schon Stimmen, ah, da kommen zwei, die bei uns fliehen mussten, weil sie nämlich völlig unter aller sind. Aber hier steht, sie nehmen die Botschaft aufgeschlossener und bereitwillig auf. Und es steht, sie waren auch Juden. Also normalerweise so unter einem Volk, wenn man irgendwo anders wohnt, ist es so, dass sich die Neuigkeiten immer ganz schnell verbreiten. Na, also ich kenne das auch von Deutschen in Chile oder in Argentinien. Unter den Deutschen wird dann die Nachrichten immer schnell verbreitet. Hier unter dem spanischsprachigen Volk gibt es zum Beispiel eine Facebook-Seite, die heißt Spanier in Hannover. Wenn da was ist, bam, 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 wird es gleich da verbreitet. Und es kann sein, dass sie vielleicht was von ihm gehört hatten, aber eben negativ. Aber sie sind offen für die Botschaft. Sie verschließen sich nicht von dem Neuen, was Paulus ihnen bringen will, sondern eben nehmen es bereitwillig auf. Mit meinen Worten gesagt, sie lassen sich vom Heiligen Geist berühren. Und deswegen war es auch so wichtig, dass Paulus trotz aller Schwierigkeiten weiter predigt. Wie hätten sie sonst das Evangelium gehört? Und dann steht da etwas ganz Besonderes. Sie studierten täglich in der Schrift, um zu sehen, ob das, was Paulus sagte, auch so war. Klar, man könnte jetzt denken, naja, sie haben Paulus wohl doch nicht so viel getraut. Sie waren misstrauisch. Das zeugt doch eher davon, dass sie was Negatives gehört hatten und es überprüfen wollen. Aber ich bin ehrlich, ich finde das nicht als Misstrauen, sondern eher als Wissbegierigkeit. Weil Gott selbst sagt in Malachi, stellt mich auf die Probe, sagt der Herr, der Herrscher der Welt. Macht den Versuch, ob ich dann nicht die Fenster des Himmels öffne und euch mit Segen überschütte. Das ist kein Misstrauen Gott gegenüber. Und es war auch damals kein Misstrauen Paulus gegenüber. Diese Menschen wollten einfach das Evangelium aufsaugen und am eigenen Leib erfahren. Es war ihnen wichtig, dass das Wort direkt zu ihnen sprach. Und wir heutzutage? Studieren wir auch täglich die Schrift, um zu sehen, ob das, was ich jetzt gerade predige, auch zutrifft? Ich bin ehrlich, ich habe selten bis nie nach einer Predigt von José oder von Siegfried oder von irgendjemand dann zu Hause nachgelesen, mich hingesetzt und zu überprüfen, stimmt es oder stimmt es nicht. Oder nach einem Bibelgespräch habe ich auch nicht unbedingt weiter recherchiert. Nehmen wir uns bewusst die Zeit zum Bibelstudium? Oder sind wir heutzutage so beschäftigt, dass wir viel zu viel zu tun haben und gar keine Zeit mehr für die Bibel haben? Aber glauben wir nicht, dass die Menschen damals auch viel zu tun hatten und bestimmt sogar längere Arbeitszeiten hatten als wir heutzutage? Aber wenn ich ein überzeugter, ein engagierter Nachfolger Jesu bin, dann nehme ich mir eben die Zeit, um mehr über ihn zu erfahren, damit die Bibel direkt zu mir spricht. Und dann steht da, viele von ihnen kamen zum Glauben, auch einflussreiche Griechen, Frauen wie Männer. Und hier zeigt sich, dass das Evangelium mit offenem Herzen einfach ganz anders umgeht. Wer ein offenes Herz für das Evangelium hat, wird erreicht. Am Anfang des Textes stand, dass die Juden die Botschaft aufgeschlossener aufgenommen haben. Nun steht hier, dass auch Griechen das Evangelium aufgenommen haben. Und es steht auch, dass es einflussreiche Griechen auch waren und dass es Männer und Frauen waren. Und wisst ihr, das ist nämlich das Schöne, weil das Evangelium kennt keine Rassen, kennt keine sozialen Schichten und kennt keine Geschlechter. Wer das Evangelium offen aufnehmen will, den erreicht das Evangelium. Und es zeigt uns durch das Bibellesen, der Menschen kommen, die zum Glauben. Hier steht, sie lesen täglich in der Bibel und sie kommen zum Glauben. Der Heilige Geist ist es nämlich, der den Menschen berührt. Und dafür braucht es nicht oder nicht unbedingt eine tolle Predigt von mir. Sein Wort ist so lebendig, dass es direkt zu den Menschen spricht. Paulus hat in erster Linie diesen Menschen vorgelebt, was er gepredigt hat. Weil er nämlich eben bei jeder Gelegenheit über Gott gesprochen hat. Bei jeder Gelegenheit in der Synagoge war. Und diese Menschen konnten durch sein Zeugnis, durch seine Predigten, aber dann eben auch durch das eigene Studium der Schrift, das wirklich auch erfahren. Und so sollten auch wir handeln. In erster Linie das Vorleben und um selbst auch um unsere geistliche Erbauung kümmern. Weil das lebendige Wort Gottes dir ganz speziell etwas zu sagen hat. Natürlich, wenn ich eine Predigt vorbereite, lese ich viel, lasse mich inspirieren vom Heiligen Geist, aber trotzdem bin ich auch meinem menschlichen Verstand ausgeliefert und ich kann das Wort nur so verstehen, wie ich es für mich und wie der Geist mir das sagt. Und dass Gott immer auch etwas Neues zu sagen hat, das haben wir letzte Woche im spanischsprachigen Gottesdienst erlebt. Ich hatte vor 2 Wochen, habe ich im spanischsprachigen über Matthäus 9, 9-12 gepredigt, unter dem Titel Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Letzte Woche hat Samuel etwas spontan gepredigt, weil Sarah krank geworden ist. Und hat er gesagt, du, dann werde ich aber die gleiche Predigt nehmen, wie ich letzten Sonntag im Deutschen genommen habe. Und dann habe ich gesagt, ist okay. Und stellt euch vor, es war der gleiche Bibeltext. Matthäus 9, 9-12. Aber, und ihr habt ja die Predigt gehört, unter einem anderen Titel, Sündige Tapfer. Und es waren komplett 2 verschiedene Botschaften, aber die Herzen erreicht haben, beide. Warum? Weil das Wort Gottes lebendig ist und eben nicht irgendein Roman, den irgendjemand geschrieben hat. Und deswegen ermutige ich euch auch wirklich, dass ihr nicht als Misstrauen zu uns Pastoren oder wer auch immer predigt oder so, sondern wirklich einfach mal nachzulesen. Was sagt mir persönlich der Text? Was gibt mir persönlich der Text mit? Was will der Heilige Geist mir persönlich sagen? Wir sind alle in verschiedenen Lebenssituationen. Und natürlich auch, das muss man auch wissen oder zumindest bedenken, die biblischen Bücher, die wir haben, da steckt auch immer viel Biografie drin. Ihr braucht euch nur die 4 Evangelien zu nehmen. Es sind 4 verschiedene Evangelien, weil jeder Evangelist sie auch ein bisschen aus seiner Sicht. Und natürlich steckt in meinen Predigten auch viel von mir drin. Weil für mich ist es zum Beispiel auch wichtig, dass die Predigt als erstes mich anspricht. Ich habe schon, Gott sei Dank nicht zu oft, weil das würde mich, glaube ich, verrückt machen, und den Gottesdienstleitern noch mehr, aber ich habe schon oft gehabt, dass ich dann den Gottesdienstleitern gesagt habe, hier, das ist der Predigttext und das ist der Titel und es wird sich darum handeln. Und dann am Samstagnachmittag, wenn ich die Predigt nochmal durchlese, ich sagen muss, nee, zack, Zettel zerknüllen, wegschmeißen, komplett etwas Neues machen. Weil wenn mich die Predigt selber nicht anspricht, dann kann ich nicht hier vorne stehen und das predigen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir selber auch wirklich das Wort studieren. Und das ist nämlich das, was Gott auch von uns erwartet. Ein engagierter, ein überzeugter Nachfolger, der versucht, von Anfang an alles aufzusaugen, was über den Menschen, den ich nachfolgen will, zu lesen ist. Ihr braucht heutzutage nur in den Medien zu gucken, wie viele verfolgen, keine Ahnung, Messi und Cristiano und Beyoncé und keine Ahnung. Also ich kenne mich da mit diesen ganzen wichtigen Leuten nicht wirklich aus. Aber einer, der wirklich ein Fan ist, der ein Nachfolger ist, der kennt die ganze Biografie. Deswegen sind wir wirklich engagierte, überzeugte Nachfolger, die sich verpflichten, Jesus wirklich kennenzulernen? Ich möchte zum Abschluss etwas vorlesen, was ich im Internet gefunden habe. Das ist bei YouTube, gibt es auch ein Video dazu, könnt ihr euch zu Hause anhören, weil die Stimme, die das da vorliest, einfach etwas schöner ist als meine und auch ein bisschen mit Musik dahinter gespielt wird. Es heißt Hunger nach Gott und ist von Nina Marie Schindler. Kennst du auch diesen Hunger? Dabei meine ich nicht den nach essbarer Nahrung, vielmehr den Hunger nach Sinn, Liebe, geistliche Tiefe, nach mehr Glaubenserfahrung. Doch warum fällt es uns so schwer, den Hunger zu stillen? Viele hören sonntags eine Predigt, helfen in der Kirche, wo sie können, und spenden nicht gerade wenig. Man könnte denken, mehr geht nicht. Lass mich dir eine Frage stellen. Dass wir täglich essen müssen, ist uns klar. Lebensmittel schenken uns Kraft, Konzentration machen uns belastbar. Können wir also wirklich glauben, dass nach 6 Tagen Hungern und Fasten die geistliche Nahrung von nur einem Tag sättigt? Wenn wir ständig nur das übernehmen, was andere glauben, und Gottes Wort ausschließlich aus zweiter Hand versuchen aufzusaugen, dann bekommen wir nur vorgekaute Happen ab. Wie können wir da erwarten, dass uns das satt macht? Können wir Gott nicht viel mehr bewegen, wenn unsere Seele und unser Geist gestärkt sind? Gott möchte, dass wir seine Wahrheiten vor allem aus erster Hand erfahren und nicht an Quality Time mit ihm sparen. Wenn wir zu ihm kommen und uns beim Brot des Lebens bedienen, werden wir nie wieder hungrig sein. So steht es in Johannes 6 geschrieben. Also lasst uns statt auf Diät zu leben, lieber vollwertige Mahlzeiten zu uns nehmen. Lasst uns nicht nur Sonntagschristen sein, sondern Jesus die Zeit einräumen, uns in unserem Alltag zu begegnen und zu uns reden. Lasst uns nicht nur Inhalt konsumieren, sondern auch mal selbst die Bibel studieren und nicht nur irgendwelche Meinungen zu kopieren, sondern die Dinger selbst zu reflektieren. Wie eine Rebe am Weinstock, so lasst uns täglich verbunden bleiben mit Gott. Denn dann hat er nicht nur die Möglichkeit, unseren Hunger zu stillen, sondern kann auch unser Leben mit Früchten füllen. Und das ist mein Wunsch für uns, dass wir wirklich diese Sehnsucht, diese Bereitschaft, diese Offenheit, die die damaligen Juden, Griechen hatten, dass wir das heutzutage wieder neu bei uns entdecken. Dass wir nicht nur konsumieren, sondern dass wir wirklich aktiv werden und die Heilige Schrift lesen, damit die Heilige Schrift in uns lebendig werden kann. Der Herr segne uns. Amen.